Ja, mal lieber Allgemeine, man sieht dem Colonel bei der Verurteilung an, dass er die Welt nicht mehr versteht. Er war doch in einer höheren Mission unterwegs. Höchste Ideale prägen sein Handeln. Er setzt täglich sein Leben aufs Spiel. Er folgt einem speziellen Kodex. Er unterwirft sich einer besonderen Hierarchie. Er strebt nach einer besonderen Ehre. Wie kann einer, der die Menschen vor den Gefahren des Krieges bewahrt, nach den schnöden Maßstäben ziviler Gerichtsbarkeit gerichtet werden? Nein, nein, einem Vertreter des Rechts ist er keine Rechenschaft schuldig, so denkt er. Man sollte ihm vielmehr, und hier wird dieser Filmausschnitt auf ziemlich gruselige Art und Weise aktuell, man sollte ihm vielmehr Dank zollen. Der Anwalt wird despektierlich Junge genannt. Ihn selbst, den Repräsentanten einer höheren Ordnung, hat man selbstverständlich unter der vollen Nennung aller seiner Insignien seines Standes zu nennen. Der Zweck heiligt nämlich, so seine Denke, die Mittel. Das Recht ist für ihn nämlich ein Werkzeug, was er benutzt, um sein Ziel zu erreichen. Ein Ziel, das er als hinreichend gut befindet. Und wenn das Opfer kostet, ja mei, das Ziel ist es ja wohl wert. Und ich dachte beim Anschauen, ja, es fällt einem dieser Tage schon so manches weltpolitische Beispiel ein, wo man das Recht als Mittel zum Zweck versteht. Nur, mir scheinen die Ziele oder die Zwecke weniger hochfliegend zu sein als bei unserem Colonel. Aber in allen Fällen bleibt dies festzuhalten, das Recht wird gebeugt. Die Handelnden drücken dabei deutlich aus, dass sie der Überzeugung sind, über dem Recht zu stehen. Wir könnten jetzt leicht in die Falle geraten zu sagen, ja, wir hier in Europa, wir die letzten Aufrechten. Interessanter Ausdruck übrigens im Sinne unseres Themas, Aufrechte. Ja, der möge doch lieber auf eine Geschichte aus dem Alten Testament hören und darüber ein bisschen genauer nachdenken, ob sie uns möglicherweise was zu sagen hat. Sie steht relativ am Anfang der Bibel in der sogenannten Urgeschichte. Die Urgeschichte beschreibt, wie sich der Sündenfall kaskadenartig wiederholt, bis Gott genervt die Delete-Taste drückt und die Sintflut schickt. Nur Noah, der Gerechte, und seine Familie werden in der Arche gerettet. Noah ist sprichwörtlich ein Aufrechter, einer, der den Blick zum Himmel wendet, oder neutestamentlich einer, der aufsieht zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Einer, dem noch etwas, wie wir so schön sagen, heilig ist. Einer, der ein Gespür dafür besitzt, dass es eine Ordnung gibt, die wir nicht ungestraft verletzen, ohne dass Schlimmeres passiert, ohne dass das Chaos ausbricht. Und dem gegenüber stehen in der Urgeschichte die Nachkommen Kains. Die sind nicht aufrecht. Die haben, wie die Bibel sagt, den gesenkten Blick. So wird hier Geschichte typenartig charakterisiert. Kain sagt auf gut Deutsch, scheiß auf die Ordnung, die ist nämlich gar nicht gut. Schau, wie schlecht ich dabei wegkomme. Und deshalb stelle ich mich über die Ordnung. Ich stelle mich über das Recht, ich beuge das Recht. Ich verändere, wenn nötig, die Koordinaten und gehe über Leichen. Sprichwörtlich, über Leichen geht Kain. Abel muss dran glauben. Kain sagt, ich definiere, was gut ist. Und das Recht, das passe ich dann geschmeidig an. Und wenn ich das gut finde, wenn es für meine Großmachtfantasien passt, dann ist es halt auch Recht, in der Ukraine einzumarschieren oder mir Grönland einzuverleiben. So läuft's Business. Aber Gott hat was dagegen. Die Kainsche Mission nimmt ihren Lauf und die Welt geht folgerichtig unter. Als die Wassermassen zurückgehen und Noah mit seiner Familie aussteigt, wird klar, dass offenbar auch ein Problembär mit an Bord war, oder seriöser ausgedrückt, dass auch nach dem Sündenfall das Problem von Schuld und Rechtsbeugung untrennbar mit der Schöpfung und dem Menschen verwoben bleibt. Ich lese aus Genesis 9. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Was haben wir hier? Nach der idealtypischen Länge von 40 Tagen und 40 Nächten ist die sprichwörtliche Mutter aller Fluten vorbei. Und der gerechte Mann Noah, der Retter der Zivilisation, steigt mit seiner Familie aus und zeigt mit einem Opfer seine aufrichtige Herzenshaltung und die Hinwendung zu dem, was ihm heilig ist. Der Glaubende zeigt sich hier zugleich als der Gerechte, als der Aufrechte, der mit seiner Existenz an der Vertikalen ausgerichtet ist. Blick zum Himmel, aufsteigender Rauch und so weiter. Nicht? Geometrie dient hier als Symbolsprache für Gerechtigkeit. Und das sind ganz archaische Symboliken, die bis heute gelten. Schaut euch die Justitia an, die Dame mit den verbundenen Augen, die Göttin der Gerechtigkeit. Nicht? Die ist blind, weil sie ohne Ansehen der Person Recht spricht. Das Recht wird symbolisiert durch diese Handwaage. Und ihre Funktionsweise veranschaulicht quasi das Recht. Aufgehängt ist sie gleichsam im Himmel. Ihr vertikaler Balken fällt als das Lot, an dem sich der Wiegebalken auszurichten hat. Das Lot richtet die Waage unbestechlich gen Himmel aus. Die Vertikale ist unmanipulierbar. Und das Recht stellt sich ein als der rechte Winkel der horizontalen Erdenwelt zur vertikalen Gotteswelt. Wie Noah blickt die Waage sozusagen senkrecht zum Himmel. Und wenn die Horizontale in der Waage ist, dann geht es gerecht zu in der Welt. Dann wird das Recht nicht gebeugt, sondern es erfolgt senkrecht von oben. Also Recht ist keine Geschmacksfrage. Es obliegt nicht dem Stärkeren. Es ist nicht verzweckbar fürs Business oder die Größe einer Nation. Ja, wie geht's dann weiter? Dann pflanzt Noah, der Ackerbauer, einen Weinberg, stellt Wein her und scheint es beim berufstypischen Weintasting mit der Qualitätskontrolle ein wenig zu genau genommen zu haben. Und was danach geschah, tja, das weiß Noah dann nicht mehr so genau. Und als er dann infolgedessen indisponiert nackt in seinem Zelt liegt, missbraucht sein Sohn Ham in seiner kainschen Missgunst die Verletzlichkeit und Schwäche des Augenblicks, um den Ruf des Vaters petzend vor seinen Brüdern zu beschädigen. Sprachlich ist das total interessant hier im Hebräischen. Da steht das Wort nackt machen. Und das spielt auf diese schamvolle Nacktheit Adams und Evas an, die nach dem Verzehr der verbotenen Frucht, die sie empfunden haben, weil sie etwas Unrechtes getan haben. Aber während Gott in Eden seinem ersten Menschenpaar gnädig Fälle macht, die Sünde sozusagen seelsorgerlich bedeckt, schreit Ham nach Transparenz. Er geriert sich quasi als Enthüllungsjournalist. Warum? Er wird sagen, es geht doch um Gerechtigkeit. Die Wahrheit muss ans Licht. Doch was ist die Wahrheit Noahs? Sein leidenschaftliches Rettungswerk, dem auch Ham sein Leben verdankt? Oder dieser eine schwache Moment im Augenblick der Trunkenheit? Hams Antwort ist seine Tat. Er entblößt zynisch seinen Vater in einem kompromittierenden Moment und freut sich in sündhafter Weise über das, was er sieht, ohne zu bedenken, wer es war, der hier vom Wein überwältigt wurde. Es war der Diener des Heils für die Menschen und der Hauptverantwortliche für die Wiederherstellung der Welt. Und dieser Mann ist darüber hinaus auch sein Vater, bildlich die Tradition, auf deren Schultern er steht. Aufrichtige Trauer wäre die angemessene Emotion gewesen, Respekt für das Erbe der Väter. Sein Lachen offenbart stattdessen die mangelnde Ehrfurcht vor seinem Vater und die böse Absicht, in der er den Ruf seines Vaters beschädigt. Vielleicht nennt er ihn verächtlich einen alten weißen Mann und fühlt sich selbst moralisch aufgewertet, denn er steht ja auf der Seite der Opfer, der Entrechteten. Immerhin, so könnte er argumentieren, ist Noah ein Profiteur der großen Flut. Möglicherweise einer von diesen notorischen Siegern der Geschichte, die einem schon allein dadurch eigentlich suspekt sein sollten. Vorschlag zur Güte, um Abbitte zu tun. Wir sollten die Geschichte zumindest aus der Warte von Noahs Frau erzählen. Wir sollten die Geschichte so erzählen, dass sie das wahre Opfer patriarchaler Geschichtsschreibung ist, die nur den männlichen Helden sieht, ohne zu beachten, dass auf der Arche ohne sie vermutlich nichts funktioniert hätte. Also, der Noah, so ein möglicher Gedankengang, der hat das schon verdient, dass man ihm, wenn schon nicht die ehrbare Maske vom Gesicht, so doch wenigstens mal die Decke wegzieht, unter der die Männer doch alle gemeinsam stecken. So könnte eine Deutung aussehen. Liebe Gemeinde, was ich gerade gemacht habe, nennt man in einem gewissen universitären Milieu dekonstruieren. Mithilfe solcher intellektuellen Fingerfertigkeiten kann man die Welt mühelos in ein Narrativ von Tätern und Opfern zerlegen, ohne irgendwelche Rücksichten auf textliche bzw. geschichtliche Fakten nehmen zu müssen. Der genozidale Angriff auf Israel vom 7. Oktober darf dann getrost ignoriert werden, weil Israel nach dieser Logik per se ein Tätervolk ist, gegen das der vermeintlich Gerechte in Form der Palästinenser from the river to the sea Widerstand zu leisten hat. Hams Brüder machen diese Logik sich nicht zu eigen. Sie weigern sich, rechtschaffen und weise bei der Verhöhnung des Vaters mitzuwirken. Sie wissen, ihren Vater und die Leben garantierende Tradition entsprechend zu ehren. Sie bedecken seine Nacktheit, weil ihnen klar ist, dass es ein großer Fehler ist, jemanden nur aufgrund seines Verhaltens in schwachen Momenten zu beurteilen oder ihn gar zu verachten. Jeder, der nach solchen absoluten und zugleich anachronistischen Maßstäben beurteilt wird, der würde verdammt werden. Und durch derartiges Köpferollen nach dem Schema Schwarz-Weiß bleibt am Ende nur Schwarz. Eine Nivellierung von Gut und Böse und die Auslöschung der Dankbarkeit für das, was Menschen uns in der Vergangenheit überlassen haben. Und ich glaube, der wesentliche Grund, dass wir in Deutschland jetzt so wehrlos dastehen, hat mit unserem zwiespältigen Verhältnis zur eigenen Tradition zu tun, zu der man ja mit Recht auch Anfragen haben kann, ja muss. Aber wer das Erbe der Väter total bekämpft, der ist sich im Letzten nicht sicher, was genau zu verteidigen ist, für welche Werte es sich einzutreten lohnt. Im Letzten sogar, ob wir selbst es uns wert sind. Denn der Kampf gegen die eigene Herkunft ist ja Kampf gegen die eigenen Wurzeln. Ham ist so einer. Er offenbart den Hochmut und die Selbstgerechtigkeit der modernen Welt, die Statuen, Denkmäler und Kunstwerke schändet, weil man sich über den Alten zu stehen weiß, wähnt, ohne zu ahnen, dass man auf ihren Schultern steht und ihnen doch so vieles verdankt bei allen Fehlern, die sie gemacht haben mögen. Ham ist der Typus Mensch, der sich selbst gerecht spricht, der billige Triumphe feiert, indem er aus den Niederlagen und Versäumnissen ansonsten verdienstvoller Menschen das Recht ableitet, sich über sie zu stellen. Er beugt das Recht, indem er den Gerechten erniedrigt, dem er doch eigentlich sein Leben verdankt. Ham ist wie viele auch heute, die getrieben durch das Ressentiment und den Hass gegen das Bestehende, gegen das sogenannte Erbe der Väter, lautstark Gerechtigkeit fordern. Aber ihr gesenkter Blick hindert sie daran, den Blick zum Himmel zu erheben. Und ihr Ressentiment speist sie zwar mit Energie, mit der sie die Welt nach ihren eigenen Gerechtigkeitsmaßstäben umformen, aber sie kommen einem ein bisschen vor wie so ein unfähiger Tischler bei der Arbeit. Er hat ein löffelförmiges Rundeisen in der Hand, mit dem er von einem Stück Holz Substanz abtragen will. Und das Holz ist hart. Die von Gott gesetzte Ordnung, sein Recht, widersetzt sich mit allen Fasern dieser Rechtsbeugung. Und mit der Zeit wird das Eisen stumpf. Und der Tischler legt jetzt noch eine Schippe drauf und wütet gegen dieses widerständige Holz. Er versucht, die mangelnde Schärfe durch umso mehr Kraft auszugleichen. Und dabei passiert etwas Schlimmes. In der stumpfen Klinge bilden sich mikroskopische Scharten, die immer größer werden und nun auch Scharten in das Holz reißen und das Werkstück, die Schöpfung, misshandeln. Der sich gegen Gottes Schöpfung, gegen die himmlische Gerechtigkeit stemmende Mensch drückt der Schöpfung seinen Stempel auf, die Scharten seiner Rechtsbeugung. Und dann wundert er sich, dass ihm diese Schöpfung entgleitet. Und er ist mit extremen Wetterlagen, mit Hochwasser und Hitze, mit Kriegen, mit Korruption und Armut zu tun bekommt. Und die Frage lautet doch, und das ist die Frage an alle Menschen, ob sie nur in Europa oder in Amerika wohnen, wie werden wir dem Leben gerecht? Und die Antwort muss doch lauten, wir müssen unsere Eisen schärfen lassen am Feuer der Liebe Gottes, am Feuer der Gnade. Es braucht eine starke Kraft, die sich unserer menschlichen Selbstbehauptung entgegenstellt. Einen Schleifstein, an dem die Scharten des Undanks, des Geizes, der Sorgen und der Selbstgerechtigkeit ausgewetzt werden. Diesen Schleifvorgang nennt die Bibel Reue, Umkehr. Und das ist ja ein durchaus kontraintuitives Geschehen, nicht? Man denkt zunächst, wie das Eisen. Hier wird mir was weggenommen. Wenn ich an Gott Maß nehme, wenn ich die Klinge im rechten Verhältnis an den Schleifstein setze, wird das mein Ich zerstören? Wird es mich einschränken? Wird es mich möglicherweise sogar herabsetzen? Nein, es wird dich zu einem wirksamen Werkzeug machen, das statt Scharten in die Schöpfung zu reißen, nun wie ein heißes Messer durch die Butter geht, das also seiner Aufgabe, seiner Berufung und dem Leben gerecht wird, weil es nämlich am Himmel Maß nimmt. Lassen wir uns nicht durch die Späne und sicher auch durch den Schmerz verunsichern, den dieser Schärfungsvorgang mit sich bringt. Denn wir gehen aus diesem Geschehen als Gerechte hervor, berichtet das Neue Testament. Gottes Liebe in Jesus Christus ist gleichsam der Schleifstein, durch den die neue Gerechtigkeit an uns wirksam wird, die die Forderung Gottes im Gesetz erfüllt, die an seinem Recht Maß nimmt. Wer sich von Gott mit Jesus Christus beschenken lässt, wer ihn zum Herrn über sein Leben setzt, der wird Tag für Tag in seiner vergebenen Liebe geschliffen zu einem Werkzeug eben dieser Liebe. Und in dieser Liebe steckt auch das einzig wirksame Mittel gegen alle menschliche Selbstgerechtigkeit. Denn wer liebt, der will nicht andere manipulieren, sondern er will überwunden werden. Er möchte mehr vom Geliebten und weniger von sich selbst. Er möchte dem Liebenden gerecht werden. Und er rechnet täglich mit dem Liebenden. Ich schließe mit einer kleinen, faszinierenden Geschichte, die das, finde ich, auf eine ganz kuriose Weise unterstreicht. Es ist lange her, da lebte im Orient ein reicher Mann. Der hatte 3 Söhne. Und als der Mann seine letzte Stunde nahen sah, verfügte er sein Erbe. Sein erstgeborener Sohn sollte die Hälfte bekommen. Sein zweiter Sohn ein Drittel. Und der jüngste Sohn ein Neuntel seines Vermögens. Die Söhne machten sich dann an die Teilung des Erbes. Und dieses bestand im Wesentlichen aus 17 Kamelen. Nach einigem Hin und Her mussten sie feststellen, die Aufteilung funktioniert nicht. Sie konnten die Bedingungen des Vaters nicht erfüllen. Es gab keine gerechte Lösung. Und als sie so miteinander stritten, zog plötzlich ein Derwisch auf seinem Kamel an ihnen vorbei. Und die Söhne klagten dem weisen Mann ihr Leid. Und der Derwisch überlegte einen Augenblick, dann sagte er: Ich sehe eure Not, ich werde euch helfen. Ich schenke euch mein Kamel, dann sind es 18. Dem ersten Sohn gab er nach dem Willen des Vaters die Hälfte, es waren 9 Kamele. Dem zweiten Sohn ein Drittel, das waren 6 Kamele. Und dem dritten Sohn ein Neuntel, das waren 2 Kamele. 9 plus 6 plus 2 macht 17 Kamele. Sehr schön, sagte der Derwisch, dann bleibt ja ein Kamel übrig. Wenn es euch nichts ausmacht, nehme ich das. Mit diesen Worten verabschiedete er sich und zog seiner Straße fröhlich. Ich dachte mir, was für ein wunderschönes Beispiel für Gottes Liebe. Sie ist schöpferisch, sie schafft eine neue Situation, kommt ein neues Kamel dazu. Und sie lässt nicht etwa 5 gerade sein, nein, sondern sie sorgt im Gegenteil für Gerechtigkeit. Sie verändert alles. Amen.